Allmächtige Jungfrau singt Elisabeth in der Oper Tannhäuser von Richard Wagner. Wir haben gehört Lise Davidson als Solistin gemeinsam mit dem Philharmonia Orchestra unter Esa-Pekka Salonen. Lise Davidson ist gerade mal 33 Jahre alt, zählt aber schon zu den anerkanntesten Sängerinnen, wenn es um die Werke von Richard Wagner geht. Es ist gerade ein Buch erschienen, das eben diese Kunst beleuchtet, nämlich die Kunst, Wagners Musikwerke zu singen. Wort Tonmelodie heißt dieser Band, herausgegeben von Isolde Schmidt-Reiter. Und da beschäftigen sich ganz verschiedene Experten mit dem Wagner-Gesang. Musikwissenschaftler kommen zu Wort, Intendanten, aber auch eben praktizierende Sänger, die am besten wissen, was daran so schwierig ist am Wagner-Gesang. Unsere Autorin Kirsten Liese hat dieses Buch gelesen und mit diesem Wissen im Hinterkopf, Frau Liese, ist denn die gerade gehörte Lise Davidson wirklich der neue Stern am Wagner-Himmel?
Naja, sie ist natürlich sehr gefragt und sehr begehrt, weil sie eben eine der ganz wenigen Sängerinnen ist, die in einem jungen Alter ist und eine so große Stimme aufweisen kann. Das gefällt der Opernwelt, weil man ja eben auch auf der Bühne möglichst schöne Sängerinnen sehen möchte und eben welche, die aber auch eben die Durchschlagskraft und die Tragfähigkeit der Stimme mitbringen. Allerdings muss man auch dazu sagen, Vorsicht ist geboten, denn keine geringere als ihre erfahrene Kollegin Deborah Pulaski sagt doch, eine Stimme sollte sich entwickeln und nicht von Anfang an schon permanent immer überall die großen Partien singen.
Wir müssen erstmal die Grundlagen klären, weil Richard Wagner ja nicht der einzige Komponist war, der Opern geschrieben hat. Auch von Mozart, von Verdi gibt es schwere Partien. Jetzt gibt es aber ausgerechnet den Wagner-Gesang als eigenen Begriff. Wo liegen da die großen Herausforderungen?
Ja, dazu müsste man tatsächlich Wagner selbst zu Wort kommen lassen. Wagner selbst hatte sehr genaue Vorstellungen davon, von den Ansprüchen und Anforderungen, die ein Sänger seiner Opern mitbringen sollte. Und es war ihm sehr, sehr wichtig, dass bei dem Sprechgesang, den er ja doch weitgehend komponiert hat, eben vor allem auch sein Libretto, also der Text zum Zuge kommt, in dem richtigen Ausdruck dargeboten würde. Und insofern war ihm eine Deklamation seiner Texte und der Ausdrucksgehalt doch weit wichtiger als ein Schöngesang. Er selbst, da wenn ich ihn kurz zitieren darf, sagt eben, der Sänger soll auf selbstgefällige Vokale, Virtuosität und die Darbietung vokaler Kunststücke um des persönlichen Erfolgs willen verzichten.
Das heißt Inhalt vor, ja nicht vor Ausdruck, aber vor Ästhetik vielleicht. Trotzdem transportiert sich natürlich die Botschaft über die Stimme und die muss natürlich bestimmte Qualitäten mitbringen. Wie sieht das aus? Was macht eine gute Wagner-Stimme aus?
Ja, eine gute Wagner-Stimme muss sich natürlich an dem Stimmfach möglichst orientieren, für das sie gedacht ist. Und da kommen wir schon an einen Punkt, wo es tatsächlich gar nicht mehr so genaue Definitionen gibt, weil was die Stimmfächer angeht für einzelne Partien, geht eben doch die Einschätzung sehr weit auseinander. Also nehmen wir mal ein Beispiel heraus, die Figur der Isolde vielleicht. Richard Wagner selbst sieht einfach nur einen Sopran vor, aber klar ist eigentlich auch, wenn man betrachtet, wie andere Opernexperten und Stimmexperten die Rolle eingeschätzt haben, dass es doch eine hochdramatische oder zumindest eine dramatische Stimme sein muss, die diese Partie singt. Und damit kommen wir dann aber eben schon zu dem nächsten Problem, dass es solche hochdramatischen Stimmen heute kaum noch gibt. Umgekehrtes Beispiel, positive Entwicklung. Manchmal kommt tatsächlich auch ein Stimmfach dazu, was es früher gar nicht gab. Dazu gibt es ein Beispiel von einem sehr prominenten heutigen Sänger, den wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer kennen, Klaus-Florian Vogt. Er mit seiner hellen, lichten, kopfigen Stimme ist eben heute mitnichten der Heldentenor von den 50er, 60er Jahren. Und er kann eben aber auch einen Lohengrin und einen Parsifal sehr schön und sehr überzeugend singen.
Das sind Debatten, die in dem Buch groß vorkommen und die, glaube ich, für Außenstehende manchmal kaum noch zu hinterblicken sind. Welches Stimmfach, weil da ja oft auch eine Charakterisierung mit verbunden ist. Also nicht nur, wo liegt die Stimme von der Höhe, sondern auch, was kann sie ausdrücken, oder? Das spielt eine wichtige Rolle.
Ja, natürlich. Es kommt auf ganz viele Dinge an, auf den Ausdrucksgehalt, auf das Volumen. Natürlich wird eine ideale Wagner-Stimme gerade bei den großen Fächern, also eben bei den hochdramatischen Partien oder bei den Heldenbaritonen immer gemessen werden müssen an einem gewissen Volumen und an einer gewissen Tragfähigkeit. Aber natürlich muss man auch darauf achten, dass die Stimme dann trotzdem nicht ins Flackern gerät und vor allem sich nicht gefährdet. Und das geschieht aber eben gerade vor allem ganz oft in der heutigen Zeit im Jet-Set-Betrieb. Und heutzutage haben wir eben insgesamt weltweit 30 oder 35 hochbegehrte Sänger und Sängerinnen mit großen Stimmen, die dann möglichst alle Intendanten engagieren wollen, was zur Folge hat, die sind permanent im Flieger unterwegs, können wenig proben und die Stimmen gehen dann eben doch oft kaputt und halten eben keine 40 Jahre mehr, sondern dann vielleicht nur noch 10 Jahre.
Das heißt, die Jet-Set-Geschwindigkeit im Klassikbetrieb ist das eine Problem. Sie haben ja gerade angesprochen, dass, ich glaube, das war vor 10 Jahren noch stärker, aber dass auch heute noch manchmal geklagt wird über mangelnde Wagner-Stimmen. Gibt es noch andere Gründe, warum diese Größe, die nötig ist, gerade nicht so da ist?
Ja, es gibt sehr, sehr viele Gründe, die dazu führen. Und einen muss ich sagen, der hat mich doch wirklich ein bisschen perplex gemacht, weil der vielleicht gar nicht so bekannt ist. Und das ist tatsächlich die Tatsache, dass doch Sänger und Sängerinnen oftmals gar nicht als Talente entdeckt werden. Mhm. Dominique Meyer zum Beispiel, der scheidende Intendant der Wiener Staatsoper, erzählt, und das finde ich schon beängstigend, dass er auf Gesangswettbewerben kaum noch Kandidaten und Kandidatinnen überhaupt aus dem westeuropäischen Raum vorfindet. Also es gibt eigentlich nur noch Osteuropäer und Asiaten, und er erklärt das damit, dass die sozusagen noch eine Liebe zur klassischen Musik, zur Oper mitbringen, die bei uns eben doch im Aussterben begriffen ist.
Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der im Buch genannt wird, der vielleicht eine schöne, große Wagner-Stimme ein bisschen erschwert, und das ist die Regiearbeit. Also auf gut Deutsch, als Sängerin, als Sänger wird man auf der Bühne natürlich rumgeschickt. Man muss auch handeln, während man singt. Wo liegen da die Stolpersteine?
Ja, genau, das haben Sie eigentlich schon angesprochen. Das fand ich auch sehr interessant, weil in dem Buch eben auch tatsächlich sehr viele namhafte Künstler und Künstlerinnen aus der Praxis zu Wort kommen. Opernsängerinnen wie Deborah Polaski oder wie Angela Denoke oder auch Piotr Bitschauer oder auch eine Dirigentin wie Simone Young. Und sie alle stellen fest, dass natürlich ein großer Unterschied ist, ob solche großen, hochdramatischen Kaliber wie eine Birgit Nilsson oder eine Kirsten Flagstar in den 1950er Jahren in einer statuarischen Inszenierung von Wieland Wagner in Neubayreuth sich auf die Stimme und auf den Gesang konzentrieren konnte, oder ob heute eben Regisseure wie Frank Castorf oder Hans Neuenfels oder Calixto Bieto ihnen doch so viel szenisch abverlangen, dass sie sich eben auf die Musik und auf die Gestaltung nicht mehr so konzentrieren können.
Gibt es in diesem Band, der sich mit Wagnergesang beschäftigt, gibt es Lösungsansätze? Gibt es Möglichkeiten, da in der Zukunft doch noch ein bisschen den Wagnergesang weiterzutragen?
Es werden sehr unterschiedliche Probleme angeschnitten. Es werden auch Lösungsansätze vorgetragen, die allerdings dann doch, muss ich sagen, mehr zum Widerspruch regen. Die Fragen, die aufgeworfen werden, sind doch eigentlich interessanter als die Antworten, die hier gegeben werden. Mhm. Wobei es natürlich durchaus auch wichtig ist, dass diese zweifelhaften Thesen aufgestellt werden, wenn zum Beispiel der Opernintendant Aviel Kahn danach fragt, ob angesichts fehlender großer Stimmen heute doch Mikrofone als Verstärker zum Einsatz kommen sollen. Also das ist natürlich eine sehr fragwürdige Lösungsmöglichkeit, gegen die man sicherlich viele Einwände vortragen kann. Genauso wird auch diskutiert, ob zum Beispiel Sänger und Sängerinnen Erleichterung verschafft werden kann, wenn sie einzelne Passagen einer Partie, die sehr, sehr schwierig für sie sind aufgrund der Spitzentöne, vielleicht transponiert werden könnten in eine andere Tonart, sodass sie die Töne einfacher erreichen können. Auch das war bisher tabuisiert, aber wer weiß, man wird sicherlich weiter darüber diskutieren.
Also es gibt den Willen zumindest, den Wagner-Gesang noch in eine Zukunft zu tragen. Ganz viele Debatten, also in Form von Aufsätzen, aber auch von Interviews, von Gesprächen, finden sich in einem neuen Buch. Isolde Schmidt-Reiter hat es herausgegeben. Wort, Ton, Melodie, die Herausforderung, Wagner zu singen, ist eine Erscheinung im Rahmen der Schriftenreihe der Europäischen Musiktheaterakademie, erschienen im Conbrio Verlag. Und ich bedanke mich herzlich bei Kirsten Liese, die das Buch für uns gelesen hat. Vielen Dank, Frau Liese.
Danke auch.
Und wenn wir über Richard Wagner reden, dann sind wir natürlich schon in Bayreuth, dem Ort, an dem Richard Wagner sein kleines, aber feines Opernhaus gebaut hat. Hier ist Musik von Gabriel Fauré, die darauf Bezug nimmt. Souvenir de Bayreuth.